Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Klare Kante statt Kompromiss. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Dr. Alexandra Krone, Geschäftsführerin der Gamomat, steht für Haltung statt Anpassung. Wir sprechen über Diversity als Unternehmenswert, den Rechtsruck in der Arbeitswelt und die Frage, was kostet Haltung und was bringt sie uns? Wenn dich das Thema Vielfalt, Führung und klare Worte interessiert, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß dabei. Ja, heute haben wir wieder eine ganz tolle Gästin zu Besuch. Diesmal ist es die Alexandra und wir werden über ganz spannende Themenfoki sprechen. Allen voran natürlich wieder Chancengerechtigkeit, Diversität, Zugehörigkeit, Inklusion und wie all das zusammen funktioniert. Aber bevor wir richtig reinstarten, Alexandra, würde ich dich ganz gerne einmal bitten, dass du dich einmal vorstellst, dass du einmal mit uns teilst, was dich so ausmacht und wieso dir das Thema so am Herzen liegt.
Ja, Isabel, erstmal freue ich mich total, heute mit dir hier zu sitzen. Ja, ich bin heute, da fange ich mal an, wo ich heute stehe, ich bin heute Geschäftsführerin eines iGaming-Entwicklungsstudios. Also wir machen Softwareentwicklung für iGaming-Produkte in Berlin mit 100 Mitarbeitenden. Und ich bin, das glaube ich prägt mich doll, Organisationspsychologin und außerdem seit 20 Jahren in Führungsrollen in ganz, ganz unterschiedlichen Unternehmen unterwegs. Und habe mich insofern in diesen Konstellationen immer sehr viel, also durch die Mischung von beidem mit dem Thema Unternehmenskultur, Change, Organisationsentwicklung, Werten, tief auseinandergesetzt, das ist mein Steckenpferd. Und was meinen Werdegang vielleicht für das Thema, das wir hier haben, auch interessant macht, ist, dass der sich so genau teilt in eine Zeit, so ungefähr 10 Jahre, die ich in sehr traditionellen, klassischen Unternehmen verbracht habe. Und 2017 war dann für mich so ein Punkt, da bin ich jetzt dann hier ins Unternehmen gekommen, wo ich mich da ein Stück weit daraus verabschiedet habe, eben auch, weil ich, ja, ich will es mal so sagen, in den klassischen Unternehmen gefühlt jedenfalls meiner Zeit immer ein bisschen voraus war, ja, und viel gekämpft habe für Dinge, die wir auch heute besprechen, aber immer nicht so, zumindest in der Führungsriege, nicht immer so wahnsinnig viel Mitstreitende gefunden habe. Und das ist heute ganz anders. So, und das Zweite, was auch prägend ist für das Gespräch heute, glaube ich, bevor ich in die freie Wirtschaft gegangen bin, habe ich nach meinem Studium noch promoviert. Das heißt, ich habe auch eine wissenschaftliche, akademische Prägung sozusagen und gucke auf Themen auch immer gerne sehr sachlich fundiert, auch empirisch. Was gibt es da zu den Themen? Das unterscheidet mich, glaube ich, manchmal von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen im Mittelstand, die dann sozusagen mal rein pragmatisch an die Dinge geht. Ich schaue immer auch nach einer Fundierung. Das ist, glaube ich, auch eine sehr prägende Facette von mir. So. Mhm.
Wie gut, ich muss da direkt mal einhaken, weil ich das ganz spannend finde. Wie gut gelingt es dir denn in der heutigen Zeit, auch gerade mit allem, was passiert ist, seitdem Trump wiedergewählt wurde und aus Amerika so vermeintlich Stück für Stück hier rüberschwappt, wie gut gelingt es dir da sachlich und rational auf die Thematik zu schauen?
Also ich selbst kann das schon ganz gut, wenngleich das natürlich eben, habe ich ja gesagt, weil das ein Thema ist, das mich ja leidenschaftlich sehr bewegt. Je größer der Gegenwind wird, desto rebellischer werde ich auch innerlich. Und das macht einen natürlich macht einen das, lässt einen das dann nicht immer alles total kühl und kalt, sondern da ist auch viel Emotion im Spiel, natürlich. Aber ich versuche das immer wieder auch auf eine gute Argumentationslinie zu bringen, weil ich glaube, das ist das Einzige, was am Ende in den Gesprächen auch gut funktioniert. Gerade wenn man Zwiegespräche hat, wenn man kritische Dialoge im Unternehmen hat mit Leuten, die vielleicht nicht überzeugt sind von Vielfalt oder von den Dingen, die wir tun. Dann merke ich immer, dass so eine richtig gute Argumentation eigentlich, dass eine gute Fundierung auch ist, gut zu erklären, gut zu beschreiben, was man weiß über die Themen. Typische Beispiele sind ja immer so das Thema Quote, das Thema Gendern und so weiter. Das sind ja so ganz populistisch diskutierte Themen, zu denen es eigentlich ja jede Menge Befunde gibt und auch sehr rationale Begründungen, warum die Dinge Sinn machen. Und ich versuche das dann immer, gut zu erklären, weil ich glaube, manchmal sind die Dinge einfach nicht gut genug erklärt.
Ja, absolut richtig. Oder auch das, genau, wie du beschreibst, dass Menschen einfach Angst bekommen, ne? Weil sie das Gefühl haben, irgendwas jetzt machen zu müssen. Genau, absolut richtig. Bevor wir da näher einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen an den Anfang springen. Und zwar, wenn man dich jetzt nicht im Büro oder im Podcast antreffen würde, wo würde man dich denn da stattdessen treffen und wieso?
Natürlich an vielen, vielen Orten, wie du dir denken kannst, weil ich auch sehr, sehr viel interessiert bin. Aber wenn ich so überlege, so ein typischer Ort, der mich gut beschreibt und wo man mich wirklich auch relativ häufig findet, egal ob ich hier in Berlin bin oder auf Reisen, ist das Museum. Und im Regelfall das Museum für moderne Kunst. Und warum, wirst du jetzt wahrscheinlich fragen.
Weil das
mich immer gleichermaßen beruhigt, runterholt, als auch inspiriert.
Schön.
Und warum moderne Kunst? Ich glaube, das hat auch wieder durchaus Bezüge in unser Thema. Abstrakte moderne Kunst ist ja auch so ein, ja, provoziert ja gerne, nimmt gesellschaftliche Entwicklungen auf, holt einen so ein bisschen aus der Komfortzone, ist häufig ihrer Zeit auch voraus. Und das ist etwas, was mich sehr inspiriert, was mir Spaß macht. Lass mich da gerne provozieren. So, das
ja, ist etwas, sehr, was sehr, sehr spannend. Sehr
gerne mache. Mhm.
Vielen lieben Dank. Mhm. Wenn, oder anders, du hast es gerade schon mal erwähnt, wenn man jetzt diese ganze Diversity, Vielfalt, Zugehörigkeits-, Inklusions-, Equity-Debatte aufmacht, dann stößt man auf ganz, ganz viel Gegenwind. Aus unterschiedlichen Gründen. Die einen haben Angst, die anderen finden das Thema einfach überhaupt nicht wichtig und so weiter und so fort. Wann hast du denn das letzte Mal in einem Meeting so richtig Gegenwind bekommen, weil du dich klar für Vielfalt positioniert hast? Und wie hast du da reagiert?
Mhm. Ja, also bei uns im Unternehmen, ich bin ja jetzt schon 8 Jahre da und jetzt ist es natürlich so, dass wir auf allen Ebenen ja eine Kultur geschaffen haben, die nicht nur vielfaltsfreundlich ist, sondern eben auch ja für eine gute kommunikative Kultur miteinander steht und so weiter. Das heißt, ich muss dir ganz offen sagen, hier erlebe ich solche Gespräche nicht mehr. Dann muss zumindest in andere Kontexte gehen, aber da kenne ich Gegenwind sehr gut.
Ja.
Was ein sehr eindrückliches Beispiel war, es kennen auch viele Frauen in Führungsrollen, die sich in die Öffentlichkeit wagen, positioniert sind. Ich habe vor 1,5 Jahren tatsächlich so richtig misogyne Droh-E-Mails bekommen, zumindest beleidigende Mails mit, sagen wir mal, subtilen Drohungen da drin. Mhm. Und die bezogen sich eben auch auf die Positionen, die ich einnehme. Und ja, waren wirklich in der ganzen Sprache sehr misogyn. Insofern hatte das auch einen sehr sexistischen Charakter an der Stelle.
Ja.
Ja, und dann ist das schon so, dass ich natürlich Strafanzeige stelle. Ne? Also wenngleich ich das immer noch auch sehr erschreckend finde, dass so jemand wie ich, die jetzt ja auch nicht in, sagen wir mal, zu den 100 prominentesten Menschen in Deutschland zählt, schon solche Reaktionen bekommt, wenn sie nach draußen geht.
Mhm.
Und klar, ich kenne das natürlich auch noch aus dem, ich habe ja gesagt, die ersten 10 Jahre meiner Führungskarriere war ich eher in klassischen Kontexten unterwegs und eine ganz spannende Zeit war, als ich im traditionellen Mittelstand die einzige, nur damals noch sehr junge Frau in einem Managementboard war, wo ich das Thema People and Culture vertreten habe. Und da ist, ja, da ist das Thema Sexismus auch natürlich sehr spürbar. Mhm. Der Widerstand gegen eine andere Kultur, die man dann reinbringen will. Aber ja eben nicht so, wie du es eben beschrieben hast, wo kriegst du richtig direkt Gegenwind gegen deine Position, sondern seien wir ehrlich, es läuft ja eigentlich subtiler, ne? Ja. Von eher mikroaggressiven Verhalten.
Ja.
Also da gab es dann schon so typische Beispiele, kommt die junge Controllerin in den Raum, wo das Managementboard sitzt und der Inhaber sagt als erstes zu ihr, Frau so und so, Sie brauchen keine Angst vor uns zu haben. Das sind so, ja, so Themen. Oder sehr positionierte Kolleginnen, die sich für etwas stark machen, werden dann über die ihre hohe Emotionalität beschrieben und ich will das gar nicht ausführen, dann wird darüber spekuliert, woran das liegt, dass sie so vermeintlich so emotional sind. Das sind dann meistens hormonelle Schwankungen oder andere Dinge.
Frechheit, ne? Also
ja, natürlich, das ist eine absolute Frechheit.
Ja,
Aber ich sage das bewusst immer mal wieder, weil es ja auch immer noch das Märchen gibt, es sei alles irgendwie nicht mehr da oder vorbei. Und klar, wenn ich mich heute jetzt hier so in meiner Bubble bewege, könnte ich das auch denken, weil ich habe ja hier die Möglichkeit, ein Unternehmen anders zu gestalten.
Ja.
Aber ich glaube, darüber lügt man sich selbst. Das ist wirklich, ich glaube, ganz viel von dem ist noch da. Und wie du sehr sagst, es wird ja gerade wieder ein wenig stärker präsent. Ne? Insofern umso wichtiger, dagegen zu halten. Und wenn du mich dann fragst, was mache ich persönlich? Also ich bin tatsächlich jemand auch schon früh gewesen, vielleicht nochmal wichtig über mich zu wissen, ich bin schon von Kindesbeinen an keine Person gewesen, die ja, sagen wir mal, so Geschlechterstereotype und Rollenerwartungen vom Erscheinungsbild, von ihrer Art zu funktionieren, sehr gut erfüllt hat. Das heißt, ich bin, seitdem ich klein bin, gewohnt, dass ich irgendwie nicht ins Schema passe. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch im Job dann später schon ganz gut etablierte Verhaltensmuster im Umgang mit Anderssein oder in einer Gruppe gehabt. Und ich habe dann immer gemerkt, mir fällt das auch alles immer sehr viel schneller auf, was sich da subtil abspielt, als vergleichbar anderen Frauen oder auch als Männern, weil vieles eben doch unbewusst abläuft. Und das führte dann dazu, dass ich immer relativ schlagfertig damit umgehen konnte und so relativ viel gespiegelt habe. Ne? Manchmal Situationen auch einfach umgedreht habe. Vieles wird ja dann deutlich, wenn du das Verhalten spiegelst und dem männlichen Gegenüber zum Beispiel, mit dem genau die gleiche, Reaktion bietest, wie er dir gegeben hat, dann werden Dinge häufig in ihrer vollen Absurdität ja erst bewusst. Und geht da also sehr direkt und spiegelnd mit um. Das gefällt nicht jedem, aber das ist zumindest ein wirksames Mittel, um das Muster zu irritieren.
Ja, total, total. Du hast gerade gesagt, dass du jetzt seit 8 Jahren bei Gamomat bist. Du gerade gar keinen Gegenwind intern mehr bekommst, weil ihr eure Werte irgendwie aligned habt, weil ihr alle wisst, worauf es bei euch ankommt, beziehungsweise wie ihr auch arbeiten wollt. Was würdest du denn sagen, was ist so der Hauptgrund dafür, dass ihr das so gut hinbekommen habt? Also gibt es da irgendwas, was du sofort identifizieren kannst, wo du sofort sagen kannst, das könnten andere Unternehmen genauso machen und es würde bei denen besser werden?
Ja, also ich glaube, ein ganz riesen Erfolgsmoment ist das Recruiting. Wir sprechen davon, dass wir ein werteorientiertes Recruiting machen. Dahinter steht letzten Endes ein strukturiertes Interviewverfahren, in dem wir sehr klar und konsistent sagen, es gibt einen 50-prozentigen Anteil des fachlichen Fits und einen 50-prozentigen Anteil des Cultural Fits sozusagen. Und in diesem Kulturfit stecken ja unsere Werte drin. Das heißt, wir übersetzen unsere Werte im Interviewverfahren in konkrete Fragestellungen, die wir dann den Leuten transportieren, wo wir dann in einem Gespräch, in dem wir uns separat, also gar nicht fachliches, kulturelles in einem Gespräch, sondern wirklich separat in einem strukturierten Verfahren, wo es nur um Kultur, nur um Werte, nur um Persönlichkeit geht, uns auch tief auseinandersetzen. Da sind auch schon einige rausgegangen, haben mit ja gesagt, du, ich habe hier irgendwie... Also wir wissen beide noch gar nicht, ob wir miteinander arbeiten wollen, aber ich habe ja echt richtig viel über mich gelernt in diesem Auswahlgespräch. Das ist ein sehr tolles Kompliment, finde, wenn es auch noch gelingt, Selbstreflexion anzuregen. Und darüber gelingt das natürlich, ein Team zu finden, das sehr bunt ist, was jetzt demografische Variablen angeht oder Persönlichkeiten. Aber das sind ein Werteset teilt. Ne? Und das ist ja das Problem immer mit diesem, das wirst du ja auch wissen, mit dem Affinity-Bias, ne, dass sehr homogene oder man sagt ja vielleicht auch monotone Belegschaften sich immer wieder reproduzieren.
Ja, ja.
Und solche strukturierten Verfahren, das weiß ich jetzt auch als Organisationspsychologin, die sorgen natürlich dafür, dass du methodisch diese unbewussten Urteilsfehler und diese unbewussten Stereotypen und diesen Affinity-Bias, der in weiten Teilen noch unconscious, also unbewusst einfach abläuft, in Grenzen halten kannst. Und da geben wir uns sehr viel Mühe, methodisch gut zu arbeiten im Recruiting. Ja, das würde ich sagen, wäre jetzt mal das Erste, was ich dringend empfehlen würde zu tun. Denn das ist das Eingangstor ins Unternehmen. Da entscheidet sich, wie das System ist und wie es sich reproduziert.
Jetzt kenne ich das aus meiner Anstellungszeit vor Jahren, ehrlicherweise auch noch so, dass ganz oft dort eben Menschen befördert wurden, die einfach lange genug Sitzfleisch hatten, ne? Also die irgendwie ewig lang auf ihren Positionen gesessen haben, beharrlich waren und dann irgendwann einfach aufgestiegen sind, jetzt völlig unabhängig davon, ob sie die Skills und die Qualifikation dafür hatten. Und entsprechend werden da ja dann ganz oft eben Top-Talente nicht aufgrund auch der Werte rekrutiert, sondern überwiegend eben, weil sie einfach gerade empfohlen wurden, weil sie lange genug da waren, weil man gerade niemanden Besseren gefunden hat, wie auch immer. Würdest du sagen, dass ihr da sehr gut quasi differenziert, also dass es bei euch nicht mehr passiert, dass ihr da wirklich einfach auch die Leute nehmt, die ihr braucht, die ihr wertemäßig braucht und nicht nur von der Kompetenz her?
Ja, das würde ich sagen. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir haben 2019 unsere komplette Softwareentwicklung neu aufgebaut, intern.
Ja, ja.
Und ich würde sagen, kurzfristig führte unsere Art der Auswahl dazu, dass wir, ich würde sagen, ein Jahr länger gebraucht haben, um diese Abteilung hochzustaffen, weil wir wirklich wirklich richtig viele Leute, also entweder die sich selbst ausselektiert haben, weil sie eben gemerkt haben, das ist nicht meine Firma, das kann ja auch sein, die Werte kann ich so nicht teilen, oder wir gesagt haben, das passt nicht. Und das hat uns kurzfristig verzögert. Aber ich kann das wirklich nur, kann nur sagen, langfristig werdet ihr alle merken, dass es euch hilft, weil es dazu führt, wenn es kulturell nicht passt, dann ist es ja im Regelfall so, dass die Leute innerhalb der ersten 12 Monate auch wieder gehen. Das schafft natürlich wesentlich mehr Verwerfung. Ich würde also mittlerweile sagen, wir können uns das nicht leisten, klassisch zu rekrutieren.
Ja.
Ne? Viele sagen immer, ja, jetzt seid doch mal ehrlich, das kann man sich doch nicht leisten, jetzt so auf die Kultur zu achten. Ich würde es drehen und sagen, wir können uns das nicht leisten, nicht darauf zu achten, weil es sonst frühzeitig wieder auseinandergeht und wir so viel Reibungsverlust haben Und es gehört ja auch einfach dazu. Es ist ein Teil des Anforderungsprofils, weil das wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen. Werte leben ist ja nicht so was Abstraktes, sondern wenn ich bestimmte Werte leben will, dann brauche ich dazu ja auch Kompetenzen, ganz knallharte. Ja. Also wir haben unsere wichtigsten Core-Values ist der sogenannte Traumpartner. Und im Traumpartner steht sehr konkret beschrieben, was wir darunter verstehen. Mhm. Und da stehen dann Dinge wie eben, wir reden miteinander, wir streiten um die beste Lösung, wir schätzen Respekt und Augenhöhe. Und das sind Dinge, die du ja nur hinbekommst auf der Verhaltensebene, wenn du ein Einfühlungsvermögen hast, wenn du eine Selbstreflexion hast, wenn du konfliktfähig bist und wenn du Kritik geben und nehmen kannst. Und das sind knallharte Kompetenzen. Und die braucht es hier. Und
wenn, absolut.
Ja, genau.
Und wie trainiert ihr quasi eure Mitarbeitenden, um auch diese Reflexion regelmäßig zu üben? Weil das ist ja etwas, was wir durchaus üben müssen, ne? Genauso wie Achtsamkeit. Also das haben wir ja nicht einfach. Auch Empathie haben nicht alle Menschen von Grund auf, aber auch das kann man eher lernen. Wie trainiert ihr das? Habt ihr da Schulungen? Habt ihr da Trainings? Also was macht ihr, um da eure Mitarbeitenden immer wieder zu alignen, immer wieder auf eure Wertebasis auch zu heben und immer wieder zu schauen, okay, sind wir alle am Zahn der Zeit?
Ja, wir haben das, also wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug betonen, der erste Schritt ist das Recruiting und damit hast du ja schon so eine Grundbasis da, aber es ist richtig, man muss es immer wieder, Selbstreflexion hört ja nie auf, ne, für uns alle. Und deswegen, also wir haben die sogenannte Game Academy irgendwann implementiert. Mhm. Und da gibt es so verschiedene Module drin, also es ist wirklich ein intern designtes Learning and Development Format hier bei uns. Und zum Beispiel ist es so, wenn du jetzt bei uns ins Unternehmen kämest, dann würdest du im ersten Jahr ins sogenannte Meet and Grow gehen. Das heißt, du würdest dort deine neuen KollegInnen, die mit dir angefangen sind, die würdest du kennenlernen und zwar über den Weg, dass ihr euch kontrovers über unsere Werte auseinandersetzt, sodass ihr eben ins Gespräch kommt und auch mal guckt, wo haben wir vielleicht auch noch Reibung damit, was fällt uns schwer und so weiter. Also, dass man wirklich in offenen Dialog kommt. Ich finde auch immer, für das Thema Diversity ist ja auch ist einfach wichtig, dass ich weltoffen bin, dass ich dialogfähig bin und so. Und dann haben wir verschiedene Deep Dives, die du freiwillig besuchen kannst, wann immer du das möchtest. Das eine heißt Empathie und Beziehungskompetenz zum Beispiel, also weil du gerade von Empathie sprachst. Wir haben gemerkt, wir funktionieren ja auch remote. Also wir haben ja eine freie Arbeitsplatzwahl bei uns und das bringt ein hybrides Umfeld mit sich, ist eine besondere Anforderung. Und da ist uns so aufgefallen, dieses ganze Thema Beziehungssteuerung, Empathie, Einfühlung, aber auch, wir haben auch ein Diversity-Modul, ne, wo wir mit so rollenspielerischen Methoden Perspektivwechsel anregen,
mega.
Um eben auch deutlich zu machen, wie sich reinfühlen zu lernen. Und das geht übers Rollenspiel ganz gut, weil du dann auf einer ganz anderen Ebene dich reinfühlen kannst in die, sage ich mal, in wie das eigentlich ist, irgendwie einer diskriminierungsanfälligen Gruppe anzugehören. Ne?
Ja, sehr spannend. Ja. Ich finde das total toll, weil ich ja selber auch gerade eine Impact Leadership Masterclass entwickelt habe und ich das immer total interessant finde, mich mit Unternehmen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, welche unterschiedlichen Lösungsansätze Unternehmen eigentlich so angehen. Und ihr seid ja recht fortschrittlich, weil ich durchaus mit vielen Unternehmen mittlerweile Kontakt habe und diese Art von Fortschritt selten höre. Also gerade der Perspektivwechsel spielt auch bei mir eine große Rolle, weil ich aus eigener Erfahrung einfach weiß, wir haben ja viele Sachen nicht erlebt selbst. Und natürlich ist es auf der Basis schwierig für uns oft Situationen, ne, oder ein bestimmtes Großwerden zu verstehen, eine bestimmte Sozialisation oder auch Kultur nachzuvollziehen. Wenn du aber den Perspektivwechsel hast und dich bewusst in andere Menschen hineinversetzen lernst, dann geht es mit der Empathie und auch mit der Reflexion ganz oft einfacher, ne?
Ja, häufig ist ja so ein Unternehmen auch die Frage, wie kriegen wir die, also was machen wir denn jetzt eigentlich, also beispielsweise mit den Männern, dass die das Thema jetzt ja auch mal irgendwie wichtig finden. So, und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ich beobachte, dass bei Männern im Verwandtschaftsumfeld, die sich ihr Leben lang mit Diskriminierung nicht auseinandergesetzt haben, die jetzt älter werden und plötzlich Altersdiskriminierung erfahren, ne? Und ganz konsterniert sind und ich sage dann immer, ja, willkommen in meinem Leben.
Ja.
Das ist etwas, was mich mein Leben lang schon begleitet und nicht, dass ich es dir gewünscht hätte, aber jetzt siehst du mal die Relevanz dessen, was man da so, woran man da so arbeitet, wenn man sich mit Vielfalt beschäftigt. Wir müssen halt alle wissen, in welchen Kulturen, in welchen Umfeldern möchten wir leben und arbeiten, wie sollen die sein? Und nur weil mich das heute gerade akut nicht betrifft, das ist genau wie in einer Gesellschaft, wie in einer Demokratie, ne? Morgen kann es mich betreffen und da muss ich mir
genau
überlegen,
so ist es.
Was will ich dann? Was möchte ich, wie man mit mir umgeht? Ne? Das ist so. Ist einfach so.
Großartiger Impuls. Ja, genau so ist es. Wir reden viel über Genderverbote, über rechte Parolen, über Kulturkampf auf Social Media. Sehr, sehr brisant, wie ich finde. und auch echt erschütternd. Also mich erschüttert es jeden Tag, wenn ich mir das so anschaue. Was macht das mit dir als Führungskraft insbesondere?
Ja, also ich habe mich immer schon sehr, sehr gerieben an Menschen, die gesagt haben oder geschrieben haben, das hat meine Mama auch auf LinkedIn übrigens, hier gehört Politik nicht hin. Also ins Unternehmen in unserem Wirtschaftsumfeld oder auf LinkedIn, da soll es nicht um Politik gehen. Ich weiß, mir war immer schon völlig fremd, wie man das trennen kann. Für mich sind Unternehmen ja Minigesellschaften, Mikrogesellschaften. Also die Menschen, die ins Unternehmen kommen, die tragen das mit rein. Und ich kann das, bin ja in der Lage, das zu trennen. Und deswegen, wenn du sagst, was macht das mit mir? Es fordert mich unheimlich, es provoziert mich unheimlich dazu, es fordert mich heraus, Stellung zu beziehen, mich zu positionieren. Und zwar das aus zwei Gründen. Erstens finde ich grundsätzlich, dass Führungskräfte TrägerInnen von Kultur sind. Also im Unternehmen, aber auch einfach, da bin ich vielleicht auch altmodisch, Vorbild sind. Und ich finde, man kann da nicht schweigen ist halt zustimmen, ne? Und das verstehen viele nicht. Also wenn ich ein brandheißes Thema dauerhaft nicht kommentiere, dann habe ich politisch gehandelt. Und das habe ich immer das Gefühl, das verstehen viele nicht. Und der zweite Grund ist, dass ich glaube, man kann auch Fels in der Brandung sein. Also so krass wie die Debatte dann, die Debatten draußen abgehen, ist das ja vielleicht auch ganz stabilisierend für Mitarbeitende, wenn sie sehen, naja, wir haben ein Unternehmen, das sich gestern wie heute zu den gleichen Dingen positioniert und wo ich eine Stabilität erfahre. Oder ich habe vielleicht auch mal eine Führungskraft, mit der ich mich reiben kann, mit der ich in Dialog gehen kann, mit der ich, das haben wir ja auch durchaus gemacht. Ich mache das auch gerne mal 2 Stunden lang, mich über Gendern streiten oder so, aber wirklich nur argumentativ, hochwertig, fachlich fundiert, wirklich in einem Dialog und nicht in 2 Monologen. Und ich finde, das ist führen. Also man darf sich auch am Meer abarbeiten.
Total. Und ich finde es auch schön, dass du dazu einlädst und das erlaubst, ne? Weil ich glaube, genau diesen Konflikt oder gar nicht Konflikt, aber diesen Austausch auf einer kritischen Ebene braucht es ja auch. Also einfach immer nur Ja und Amen sagen, das bringt niemanden weiter, ne? Genauso wie es uns nicht weiterbringt, wenn wir alle gleich sind und alle gleich aussehen und uns irgendwie immer da dann in unserem Gleichsein befeuern. Das finde ich total hilfreich. Ich habe tatsächlich gerade darüber nachgedacht, das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich glaube, jetzt im Mai ist die Schlagzeile rausgekommen, dass SAP global die 40% Frauenquote abgeschafft hat oder abschaffen wird. Zuzüglich dem Fakt, dass sie den DEIB-Bereich komplett cutten. Und was ich daran so spannend finde, ich hab das mal so ein bisschen recherchiert und mir darüber mich da so ein bisschen eingelesen. Und wenn ich das richtig analysiert habe, dann könnte jetzt ja erstmal der Eindruck erwecken, oh krass, ne? Aus juristischen Risiken und irgendwie politischem Druck haben sie da irgendwie alles gecuttet. Und was aber tatsächlich stattgefunden hat, ist eigentlich, dass sie den DEIB-Bereich in das Social Responsibility Team integriert haben. Und was mir auffällt, und das passiert gerade viel, und ich finde, das darf man ruhig mal thematisieren, um auch mal so ein bisschen wieder mehr Hoffnung zu stiften. Es ist nicht so, dass radikal alle Unternehmen sich widersetzen und sagen, wir machen kein DEIB mehr, sondern sie benennen es einfach anders. Also die Begrifflichkeiten, die Tonalität ist einfach eine andere, aber das Ziel und die Maßnahmen sind ja eigentlich noch bei ganz vielen die gleichen. Wie siehst du das? Also nimmst du das auch so wahr oder siehst du das kritischer?
Ja, also ich glaube, das ist immer so alles von dem. Also ich glaube nur, dass es in der Tat so, also ich sag's mal, diese Beschreibung von alles ist gerade im Backlash und alle, also was mich ja immer schon skeptisch macht, wenn alle irgendwas wollen, ist das meistens falsch.
Ja.
Das trifft natürlich nicht zu. Ich sehe es ja an uns. Wir haben, je trendschärfer wir wurden in unserer Employer-Brand und je klarer wir uns positionierten, zu den Dingen, zu denen wir uns eben positionieren, desto klarer haben wir die angezogen, für die wird dann noch attraktiver. Und wir sind gerade auch, wir kriegen das ja in den Gesprächen mit, genau wegen dieser Positionierung zu Vielfalt und wegen dieser Positionierung zu guter Arbeit und so weiter, sind wir attraktiv. Das kann insofern nicht zutreffen, wir leiden keine Not. Es ist nicht so, dass wir keine Leute finden, weil niemand mehr irgendwie liberale Demokratie, Vielfalt und diese Dinge möchte. Ne? So insofern ist das natürlich Teil einer total überhitzten Medienberichterstattung ja auch.
Ja.
Insofern würde ich dir da recht geben. Ja, klar.
Ja. Und ich finde es total schön zu hören, dass ihr keine Probleme mit Fachkräftemangel und Co. habt, weil auch das, ne, im demografischen Wandel und mit all den oder mit der volatilen Welt, sage ich mal, in der wir irgendwie aktuell leben, ist das schön zu hören, dass es eben doch Unternehmen gibt, die die richtigen Dinge tun, mit einer Haltung, mit Werten und ja, trotzdem kein Problem beispielsweise damit
haben. Oder deswegen, ne? Gerade deswegen, genau, vielleicht. Genau. Also so erlebe genau ich es ja, dass man eben sagt, okay, wie oft hören wir diese Kontrastbildung in Gesprächen? Ob das jetzt um die Vielfalt geht oder die Frage, rudern Unternehmen zurück bei Remote und so weiter, also die Klarheit, die wir ausstrahlen in den Themen. Übrigens auch dann, das will ich auch nochmal sagen, auch dann, wenn jemand mir intern mal was nicht so dolle gefällt, bedeutet Klarheit ja auch, dass ich dann es gut erkläre, aber sage, du, das ist unsere Position, ne? Love it, change it or leave it. Ja, also und dazu stehe, auch wenn Leute dann sagen, jetzt finde ich die jetzt mal gerade doof oder jetzt habe ich, das kann ich jetzt, ich persönlich will das so nicht, alles legitim, ja, aber diese Klarheit zu leben, das war für mich in der Führung immer einer der wichtigsten Grundsteine. So.
Ja. Ja, das ist schön. Eigentlich erübrigt sich meine nächste Frage. Ich werde sie trotzdem stellen, weil ich es vielleicht spannend finde. Vielleicht hast du noch einen anderen Ansatz. Obwohl du diese Klarheit lebst und dir ja auch sehr bewusst bist, ne, und selber ja auch aus einem Gefühl von dem Anderssein kommst, wie du gerade beschrieben hast, was ich immer total spannend finde, was ich im Übrigen bei allen marginalisierten Menschen in jeglicher Diversitätsdimension bemerke, dass das, ne, also dieses Thema Zugehörigkeit uns eigentlich irgendwie doch wieder alle verbindet und auch dazu führt, dass wir uns für dieses Thema stark machen. Hast du manchmal Momente, wo du sagst, boah, jetzt wird mir einfach alles zu viel. Also demografischer Wandel, KI, Digitalisierung, Technologie, wir sollen nicht mehr Diversity sagen, aber machen es trotzdem, werteorientiert oder nicht, Democrats against Liberals. Also hast du manchmal einfach das Gefühl, es ist alles zu viel? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also zu viel, ehrlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal gucke ich so zurück und denke so, das klingt jetzt ein bisschen wie heißt das immer, Oma erzählt vom Krieg, aber wenn ich so zurückgucke auf meine Jugend, dann muss ich so sagen, naja, war das eigentlich so viel ruhiger? Irgendwie, es gab Tschernobyl und AIDS und mir fallen tausend Sachen ein, die mich auch schon ganz schön durchgerüttelt haben, so in meiner Jugend. Es gab den Kalten Krieg damals noch, also so bei uns sind dann übers Haus immer sonntags die Düsenjets geflogen. Das war, also es gab regelmäßig Probealarme, ne? Also, ich will nur sagen, das war auch alles irgendwie nicht nur um Gänseblümchenwiese. Und deswegen habe mein Gefühl ist eigentlich eher, es gibt immer, irgendwas ist immer. Und ich glaube, meine Energie, ja, natürlich ist das manchmal so, dass man sich gestresst fühlt, aber ich habe so eine starke lösungsorientierte Energie, dass ich dann das immer wieder dahin lenke und sage, ja, also im Zweifel werde ich immer rebellischer je. Wie wilder es mir wird, so, das ist das eine. Aber ich verstehe natürlich schon, dass das einmal zu viel wird. Und es ist nicht so, als wäre ich völlig angstfrei. Also es ist schon so, dass man, was mir Sorgen macht, ist so dieses ganze Ausmaß an Desinformation, ne? Weil das auf so viel Naivität stößt und häufig und auf so viel und sich so von der Angst ernährt, ne? Das ist, und das ist dann schon so, da kommt dann das KI-Thema auch rein und so weiter. Da denke ich manchmal so, oh, wenn wir da jetzt nicht irgendwie so viel Medienkompetenz und so aufbauen, kriegen wir das hin in den Schulen und so weiter, dass da Menschen damit umgehen können, was sie an Desinformation erreicht und dann auch souverän und autonom mit, auch resilient mit umgehen können. Ich glaube, eines der wichtigsten Zukunftsthemen, die mir dann schon manchmal Sorgen machen. Aber ich bin so nicht. Wenn ich eine Sorge habe oder eine Angst, dann gehe ich ins Handeln. Und das ist darum bin ich auch Führungskraft geworden, glaube ich. Und mache ich das auch so gerne, weil ich gestalten kann. Ich glaube, es geht nicht anders. Ja. Ich muss es dann ins Handeln leiten.
Definitiv. Wobei ich sagen muss, also auch da echt Chapeau an dich, ne? Also mit dem ganzen Background, was du alles gemacht hast, dort jetzt zu sein und dann gleichzeitig aber auch diesen Parameter und diese Komponente Mensch auch in den Mittelpunkt zu stellen. Das sehe ich bei nicht allzu vielen CEOs, to be honest, ne? Also so und gleichzeitig merke ich immer wieder, dass die dann wirklich erfolgreich sind und das auch langfristig erfolgreich sind, genau die wie du arbeiten, also die eben alles berücksichtigen und nicht einfach nur sagen Profit über Menschen, weil das funktioniert.
Aber ich glaube, dass das nicht. Nee, ich glaube auch, dass das noch eine ganz alte Sichtweise ist. Wir haben dass dieser strategische Gehalt auch von Vielfalt in der deutschen Wirtschaft in der Breite. Da, übrigens macht mich das dann auch immer wieder gelassen, weil ich glaube, in der Breite ist das noch gar nicht angekommen, wie alt wir sind, wie wenig Nachwuchs wir haben und wie viel Vielfalt wir brauchen, wenn wir überhaupt noch wirtschaftlich wachsen wollen.
Natürlich nicht.
Ne, also wir brauchen ältere Menschen, die arbeiten, wir brauchen Migration, wir brauchen, also bei den Frauen müssen wir jetzt gar nicht zu reden, die brauchen wir auch, wir müssen Care und Erwerbsarbeit besser aufteilen, dann arbeiten auch mehr Menschen in Erwerbsarbeit. Also das alles wird überhaupt noch nicht kapiert, glaube ich. Und deswegen bin ich insofern gelassen, weil ich sage, naja, wartet mal ab. Irgendwann werdet ihr es akzeptieren müssen. Es ist unweigerlich, wird es so kommen. Ihr könnt jetzt strampeln und euch wehren. Aber ihr werdet es erkennen müssen. Das war in anderen Themen auch schon so.
Ja, und Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, also ich mache schon 20 Jahre People and Culture und diese ganzen Themen, irgendwann kamen die auch, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsmanagement, das kenne ich ja alles noch, das gab es ja früher gar nicht, als wir auf so einem Arbeitgebermarkt unterwegs waren. Plötzlich wurde dann demografischer Wandel erschien am Horizont, plötzlich kamen diese ganzen Themen, ich nenne das immer den Trümmerfrauen-Effekt, plötzlich wurde das alles interessant und das wird auch irgendwann mit der Vielfalt so sein, dass wir irgendwann sehen, dass das strategisch einfach der Faktor ist.
Ich finde das schön, dass du das so sagst und auch so siehst, weil tatsächlich neueste Studien, ich habe gerade wieder vor ein paar Wochen eine gelesen, sagen ganz, ganz klar und deutlich, dass wir in 2027 die ersten wirklich massiven Einschneidungen merken werden auf dem Arbeitsmarkt, was den Fachkräftemangel betrifft. Und das ist in nicht mal 2 Jahren. Also das muss man sich vor Augen führen. Das ist besorgniserregend. Und ich glaube, die Unternehmen, die es dann handeln, haben dann zu spät gehandelt. Also das glaube ich auch. Ich bin total bei dir. Ich finde das höchst besorgniserregend. Wenn wir, oder anders, laut der Antidiskriminierungsstelle ist es so, dass ethnische Herkunft mit 40% die häufigste Diskriminierungsdimension oder der häufigsten Diskriminierungsgrund ist. Dicht gefolgt auf, ich glaube, Behinderung, also Menschen mit Behinderung, dann kommt Gender und dann Alter. Jetzt ist es ja hierzulande so, dass wir fast in allen Unternehmen nur die Genderdiversität berücksichtigen und das Ganze nicht holistisch betrachten, obwohl ja gerade auch, ne, wenn man den intersektionalen Ansatz wagt, die ganzen Verwobenheiten unterschiedlicher Diskriminierungsmerkmale berücksichtigen darf, um da wirklich voranzukommen. Wie sieht es bei dir konkret aus? Wie gehst du gegen jede Art der Diskriminierung, angenommen jetzt mal bei euch im Unternehmen, vor? Und wann hast du zuletzt oder das letzte Mal zu jemandem gesagt, sorry, so ticken wir hier einfach nicht? Mhm.
Also muss ein bisschen auf das rekurrieren, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, also wir machen ja diese Diversity-Trainings zum Beispiel. Ich bin aber im Laufe der Jahre immer stärker und das sowohl aus Praxis als auch so ein bisschen aus empirischer Sicht dahin gekommen, dass ich glaube, es ist einfach du kannst mit der strukturellen Dimension letzten Endes mehr erreichen, weil du damit diese unbewussten Diskriminierungsdinge eben viel mehr in den Griff bekommst, als wenn du versuchst, über Einsicht zu arbeiten. Das kannst du auch. Du kannst Leute, wie wir eben gesagt haben, Perspektivwechsel, diese Dinge kannst du trainieren. Aber das heißt, du brauchst gute Methoden an den entsprechenden Stellen, wo es um Recruiting, wo es um Beförderung, wo es um Leistungsentscheidungen geht, da brauchst du gute Methoden. So trifft übrigens ja auch auf Quoten zu. Und Quoten übrigens kann man ja auch nicht nur genderbezogen formulieren. Ne? Schau dir, da müssen wir, Ethnie, naja, also wie viele Ostdeutsche sind denn in verantwortlichen Positionen? Auch da kann man müsste man eigentlich mal über Quoten sprechen.
Ja.
Also das ist, wir können dadurch alle, wie eben schon gesagt, wir haben, also ich habe so massive Diskriminierungs-, Belästigungs- oder solche Vorfälle habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Glaube auch, dass das Ergebnis unserer Arbeit hier ist. Aber natürlich habe ich auch kontrovers diskutiert über Themen mit Leuten, ne? Haben wir eben schon so. Und da, ich setze mich einfach massiv auseinander. Und wenn es zu so etwas kommen sollte, Isabel, dann ist das mittlerweile so, dass ich froh bin, in so einer Rolle zu sein. Weil dann würden wir hier, also wir müssten jetzt definieren, um was für ein Sachverhalt es geht. Aber wenn man so sagen, die Hand auf dem Hintern bei der Weihnachtsfeier oder irgendein unreflektierter rassistischer Spruch würde hier massiv sanktioniert. Also wir würden uns wahrscheinlich, wenn nicht unmittelbar ganz massive Selbstreflexion eintrete, was ja in diesen Fällen unwahrscheinlich ist, trennen müssen. Ja. Das ist
dann so. Ja, danke für deine Haltung. Mhm. Und gibt es irgendjemanden so im in der deutschen Unternehmerwelt, dem du jetzt unbedingt gerne eigentlich mal so einen Diversity-Workshop mit Anwesenheitspflicht verpassen würdest, weil du glaubst, dass es notwendig ist?
Ja, das Bittere ist ja, dass, also erstmal abgesehen davon, wer bin ich, jemandem Nachhilfe zu verordnen? Und glaube, wenn man die Medien aufrichtig und aufmerksam verfolgt, dann hat man in den letzten 2-3 Jahren weiß man schon, fallen einem schnell Beispiele ein. So.
Genau so ist es.
Ja. So, aber das Bittere ist ja, wie gesagt, dass ich glaube, es sind gar nicht einzelne, es gibt einzelne krasse Extremfälle, die sich dann so medienwirksam verhalten, dass man darüber schön berichten kann. Aber das Problem ist ja weiterhin die Breite der Ignoranz, die subtilen Mechanismen, das macht ja so wirksam, dass es eben nicht so immer so massiv über den Tisch kommt, sondern so selbstverständlich akzeptiert. Das wird so weglächeln, anstatt dagegen anzugehen.
Das ist. Du hast auch gerade über Quoten gesprochen, was ich ein super spannendes Thema finde. Natürlich auch sehr polarisierend. Ich bin großer Fan von Quoten, habe ich schon oft genug auch öffentlich gesagt. Deswegen werde ich es auch wieder sagen, auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe mich bei dir gefragt, braucht es deiner Meinung nach eher Quoten oder mehr Mut in der Chefetage? Mhm.
Ja, gut, erstmal würde ich wieder sagen, ist das ein Widerspruch? Also offensichtlich braucht es ja sehr viel Mut, um Quoten einzuführen. ganz offensichtlich, weil sonst wäre da schon mehr passiert. Also das ist ja schon oft gesagt, wir hatten ja eben schon diesen Affinity Bias und es ist einfach so, also heißt ja der Thomas und der Michael, stellen den Thomas und den Michael ein, weil die den sympathischer finden. Und da ich ja Psychologin bin, habe übrigens auch noch einen Lehrauftrag zur Personalauswahl, wo ich den Studierenden immer sehr viel zu Urteilsfehlern erzähle. Und da ist das so eine. Und das Problem, das Fiese an diesem Bias ist ja, dass man jeder von sich sagt, nö, ich mache das nicht, ich bin da ganz toll, ich stelle auch viele verschiedene Leute ein. Und das stimmt ja immer einfach irgendwie nicht, weil das ja evolutionär bedingt ist und unsere soziale Wahrnehmung ja auf Speed ausgelegt ist und wir schnell einsortieren wollen. Und das ist ja auch erstmal keinem vorzuwerfen, weil das liegt evolutionär drin, ist menschlich drin, ist auch menschlich nachvollziehbar. Übrigens auch bei der Partnerwahl ja ein Erfolg, sehr erfolgreiches Prinzip. Gleich und gleich gesetzt sich gern viel, viel besser als Gegensätze ziehen sich an. Aber im Job ist das halt ein anderes Spiel, weil da geht es ja nicht darum, dass jemand zu mir passt, sondern er muss ja aufs Anforderungsprofil passen. Und von daher meine Hoffnung da auf Einsicht, ich glaube wissenschaftlich, also das ist einfach wissenschaftlich betrachtet, da auf Einsicht und Selbsterkenntnis zu setzen, ist sehr, sehr unrealistisch und naiv, weil eben es ja unbewusst läuft und wenn ich es nicht reflektiere, dann kann ich es ja auch nicht ändern. Also das heißt, unbewusst ist dann halt unbewusst. Und und dann ist es, glaube ich, einfach ein Wellenbrecher, der dann eine Weile lang methodisch gegen diese existierende Ungleichbehandlung, die ja existiert, ne? Es gibt ja immer dieses Märchen, es würde jetzt nach Bestleistung ausgewählt. Ja. Was ja nicht der Fall ist, sondern letztlich kann man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Frauenquote einführt irgendwo, dann sorgt die ja dafür, dass die Männerquote abgeschafft wird. Das ist ja eigentlich das, was passiert. Und deswegen, ich weiß jedenfalls nicht, was in unserer Wirtschaft, was mit den Menschen los ist, wenn das, was wir so sehen täglich an Leistung, Bestleistung ist in den Unternehmen. Also ich glaube schon, dass da viele mittelmäßige Männer auch auf gute Positionen kommen und das einfach wieder ausgeglichen gehört. So.
Ja, total. Und so als außenstehende Selbstständige, die so einen Einblick auch in unterschiedliche Unternehmen hat, würde ich mir wirklich wünschen, das denke ich irgendwie gerade, wo ich mir diese Frage selber mal irgendwie gerade vor Augen geführt habe, dass einfach die Chefetagen mutiger sind, so wie du. Also weil letztendlich, sind wir mal ehrlich, so eine Diversity-Strategie, die in einem Unternehmen etabliert werden darf oder auch forciert werden soll, die hat nur eine Chance, wenn in der Chefetage, also sprich CEOs, Vorstände, Management Board, wenn die das auch tragen. Mhm. Ansonsten verläuft das irgendwann. Und dann ist es immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was ja irgendwie die Mitarbeitende so ein Stück weit am Laufen hält, aber ja nicht wirklich was verändert. Mhm. Und ich finde, wir dürfen da größer denken, weil jedes einzelne Unternehmen ist ja Teil dieser Gesellschaft und hat damit auch einen direkten Impact auf die Gesellschaft. Und wir leben nun mal in einer volatilen Zeit, die wir mit steuern können. Und ich finde, die Chefetagen haben da einfach eine wahnsinnige Verantwortung, dessen sie sich bewusster werden dürfen. Mhm.
Ja. Genau. Was wir gerade zum Beispiel, kleine praktische Empfehlung, wir beschäftigen uns gerade damit mal zu gucken, wir kommen ja aus der Softwareentwicklung, das ist ja dann mal das Argument, da gibt es auch wenig Frauen. Das stimmt auch, das gibt weniger Frauen, weil in den Vorsystemen Schule und Hochschule da ja schon oder Familie auch schon einiges schlecht funktioniert, was so Stereotypen angeht. Da müssen wir natürlich ein Stück weit mit arbeiten, aber was hindert uns zum Beispiel, Personalberatungen oder Headhunter, mit denen wir arbeiten, denen Quoten mitzugeben und zu sagen, okay, fairerweise, zumindest wenn es 30-70 ist, also wenn wir 30% Frauen in der Grundgesamtheit haben, dann erwarten wir hier auch 30% Profile. Dann strengt euch an. Und du glaubst gar nicht, was es für Widerstand gibt. Das geht nicht. Und dann kommt wieder das Bestleistungsprinzip und keine Ahnung. Und naja, ist es jetzt vielleicht mühsamer, Frauen dann zu identifizieren an der Stelle. Aber dann ist es eben so. Dann muss es jetzt eben mühsamer sein. So, und
also was ja auch schon wieder eine Ungleichheit per se in sich hat, ne? Weil ich meine, wir Frauen, also wie du es gerade so schön gesagt hast, nicht jeder Mann, der in der Chefetage sitzt, hat es vielleicht wirklich verdient gehabt. Aber es war nun mal einfach so, dass immer die Männer irgendwie auch befähigt haben. Und heute müssen wir uns dann eben dann doch wieder auch wieder gegen alle behaupten und wieder irgendwie ein Stück noch besser sein und zeigen, dass wir es verdient haben. Also es ist ja auch wieder ein Kampf, der nicht gleich ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, also ich gebe dir recht, ich glaube, das ist der Weg und ich finde den Impuls super und ich finde auch die Art und Weise, wie ihr damit umgeht, wirklich herausragend. Alexandra, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die auch wieder sehr tief geht, wenn du sie so beantworten möchtest. Und zwar, was hält dich nachts wach, wenn du die Zukunft oder wenn du an die Zukunft denkst, wenn du in die Zukunft blickst?
Ja. Ja gut, also das eine Thema habe ich eben schon zwischendurch mal so reingeworfen. Also das ist unsere Gesellschaft resilient für den Umgang mit so viel schwachsinniger Information, also mit so viel Desinformation auch die ja ganz offenkundig auch wo autokratische Staaten eben auch bewusst bei uns Unruhe stiften und so weiter. Haben wir das eigentlich schon kapiert? Müssen wir da nicht mehr aufklären, Leute mehr? So, das ist schon so. Ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber Neffen und Nichten und naja, also das ist dann so ein Thema, wo ich so denke, so wie wird das? Und dann kommen andere Themen dazu, die jetzt mit unserem Themenkreis ja nicht im Kern zu tun haben. Also das ganze Thema Klima, ne? Das ist heute schon im gerade mal Juli der heißeste Tag im Jahr irgendwie und das so, das sind alles so Dinge, klar, macht mich das unruhig, aber wir haben, ich glaube, das haben wir in dem Podcast ja auch schon beide, wir haben ja die Möglichkeit zu gestalten und da muss sich jeder an die eigene Nase packen und dann kann das, glaube ich, auch gut werden, wenn wir, Mann, was ist das für ein Privileg, das wir hier in Deutschland haben, wirklich, und ich habe so viel gemeckert und gemosert und wir haben ja ein so tolles Land mit einer Demokratie, also ich habe zu Hause das Grundgesetz liegen in so einer ganz schönen designten Aufmachung. Es ist so, es ist so ein tolles, so eine tolle Verfassung. Also wer da nicht sich die Finger legt, um die zu schützen und das zu bewahren, weiß ich auch nicht. So, und da hat jeder seine Chance, das zu tun.
Ach, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir haben die Möglichkeit zu gestalten. Das nehme ich jetzt für mich so mit, das nehme ich so auf. Es war mir wirklich ein Riesenfest, mit dir zu sprechen. Ich habe es nicht so häufig, dass ich mit wirklich so progressiven CEOs sprechen darf. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine offenen Worte, für den Appell und auch für die Haltung und den Nachdruck. Ich habe mich echt tierisch gefreut und wünsche dir heute noch einen schönen sonnigen Tag.
Ja, Isabel, ganz, ganz vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.